Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Hey, wie gefällt euch die Serie über den Galaterbrief oder der Galaterbrief allgemein? Yeah. Ja, wir haben es ja genannt, The Freedom Experience. Das heißt so viel wie Freiheit erleben. Und das ist eigentlich, sag ich mal, der Kern des Galaterbriefs, wo Gott uns durch Paulus so direkt und auch aus meiner Sicht auch einfach nur genial aufzeigt, wie wir diese Freiheit, die wir schon haben, auch erleben können. Und deswegen der Songtext, richtig, richtig genial. Übrigens auch schön, dass einige Leute auch online dabei sind und herzlich willkommen auch an euch. Und bei euch zu Hause kann genau das Gleiche passieren wie hier in der Halle. Und wir werden heute erleben oder erfahren oder, wie sagt man, lernen, wie wir mehr Wunder erleben können. Wie wir mehr Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes erleben können. Und es ist eigentlich so einfach und trotzdem ist es manchmal für uns oder wir haben es manchmal so kompliziert gemacht. Diese Serie über den Galaterbrief, ich weiß nicht genau, ob du den Galaterbrief auch aktiv am Durchlesen bist, aber ich persönlich hoffe es. Ich habe ihn jetzt schon einige Male durchgelesen in den letzten Wochen und es ist einfach so gewaltig und so ein eindrücklicher Brief, der hier im Neuen Testament für uns zu unserem, wie sagt man dem, Benefit, ich vergiss immer das Wort, zu unserem, ihr habt auch keine guten Worte, zu unserem Nutzen, danke ich. Das war nicht das, was ich gesucht habe, aber danke. Genau, damit wir profitieren können, ist es aufgeschrieben worden und ich finde es so cool, wenn wir als Church in einer Gruppe sozusagen und auch in unseren Live-Groups miteinander an diesem Brief sozusagen dran sind, weil dann können wir voneinander profitieren, was Gott uns als einzelne Personen gezeigt hat und dann kommen wir am Sonntag zusammen und einfach nur genial. Ronny hat ja letzte Woche gepredigt und er ist extrem schnell vorwärts gegangen. Er hat wirklich 4 Verse geschafft, hat noch 2 Verse, die schon in der Predigt davor vorgekommen sind, vorgelesen, also 6 Verse aus dem Galaterbrief. Ronny, top. Und nein, war genial. Geniale Predigt. Und er hat aufgehört in Galater Kapitel 2. Also wir gehen gleich rein, oder? Du hast das Schreibzeug bereit, du hast die Bibel bereit. Du hast deine Ohren und dein Herz auf Jesus gestellt. Galater 2, Vers 20 hat er aufgehört. Und in Galater 2, Vers 20, diesen Vers lesen wir nicht. Aber da steht, dass wir jetzt leben. Aber eigentlich leben jetzt nicht wir, sondern Jesus lebt in uns. Und ich glaube, wenn du Jesus nicht kennst, dann ist, auch für viele Christen übrigens, ist das ein ziemlich verwirrlicher Vers. Weil wir merken ja selber, dass wir ja eigentlich selber leben. Aber da steht, wir sind mit Jesus gestorben, wir sind mit ihm gekreuzigt worden. Wir leben, aber nicht wir leben, sondern er lebt in uns. Also völlig abgefahren für die von uns, die Jesus haben. Für die ist das jetzt nicht so verwirrlich, sondern es ist einfach die Realität, mit der uns da Paulus konfrontiert. Und dann in Vers 21, das ist der letzte Vers aus dem Kapitel 2, übrigens vielleicht wieder mal gut zu sagen, die Kapitel und die Verse, die wurden erst im Nachhinein eingefügt, das waren Briefe, die eigentlich in einem Fluss geschrieben wurden und deswegen gibt es auch nicht irgendwie so Kapitelunterteilungen von Anfang an, sondern es wurde für uns auch, damit es einfacher ist, auch für die Kommunikation untereinander, nachhinein eingefügt. Also Galater 2, Vers 21, wir fangen gleich an mit einem Paukenschlag. Vers 21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Und ich bin mir bewusst, wir könnten über jeden Vers eine einzelne Predigt machen, vor allem über Verse wie diese. So ein gewaltiger Vers. Also was hier steht, ist, es hat einfach absolute Explosions, wie sagt man dem, Kraft für für dein Hirn explodiert, wenn du so etwas liest, oder weil du mit einer Wahrheit konfrontiert wirst, die einfach so genial ist. Und Paulus, oder besser gesagt eigentlich Gott durch Paulus, macht hier einen Punkt nach dem anderen. Wir werden sehen, wir werden nachher gleich ins Kapitel 3 reingehen. Das Ganze hat, es werden so viele radikale Statements gemacht, wie in fast keinem anderen Brief oder in fast keinem anderen Kapitel in der Bibel, wie im Kapitel 3 des Galaterbriefs. Und wir werden das alles Vers für Vers durchgehen. Also hier steht: Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Also wenn du durch das Einhalten des Gesetzes Gerechtigkeit erlangen könntest, Heiligkeit erlangen könntest, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Es ist gewaltig. Warum? Weil das Gesetz, ich habe extra hier einen Satz gemacht, das Gesetz ist nicht gemacht für wiedergeborene Christen. Das Gesetz wurde nicht für uns designed, es wurde nicht einmal an uns gegeben, es wurde an das jüdische Volk gegeben. Und ich glaube, das ist auch einfach gut, immer mal wieder zu sehen oder zu hören. Und was eigentlich so eine Kernaussage ist, ist, das, was Jesus getan hat am Kreuz, sein Werk, reicht komplett aus. Ich habe es hier extra aufgeschrieben. Und ich glaube, das tut uns einfach gut, dass wir das immer mal wieder hören, weil in diesem Brief sehen wir auch das, was wir manchmal in unserem eigenen Leben sehen, wie gerne wir selber eine Rolle spielen würden in diesem ganzen Erlösungswerk von Jesus. Wie schnell kommen wir da rein, dass wir doch noch denken, wir sind eigentlich schon noch ziemlich gut. Wir halten uns, wir leben eigentlich schon noch ein ziemlich heiliges Leben, oder? Und Paulus macht hier einen Punkt nach dem anderen. Er sagt, hey, das, was Jesus getan hat, das reicht komplett aus. Du kannst nicht zu Jesus kommen oder zu Gott kommen und sagen, du, danke, dass du für uns gestorben bist, aber du hast da noch irgendetwas vergessen. Du hast da noch irgendetwas ausgelassen. Es ist unmöglich, so etwas zu sagen. Und das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Im Galaterbrief, einfach so für euch als Vergleich, ich habe diesen Vergleich mega cool gefunden. Der Galaterbrief ist ja ein extrem hart geschriebener Brief, also sehr direkt. Ich habe am Mittwoch im Bible Study gesagt, es werden auch Fluchwörter darin verwendet, natürlich aus unserer Sicht, aus unserer christlichen Sicht, Fluchwörter. Es werden ganz, ganz strenge Worte verwendet. Und ich habe mich schon gefragt, warum geht Paulus mit den Galatern so hart ins Gericht, im Gegensatz zum Beispiel mit den Korinthern? Weil Paulus hat ja auch Briefe geschrieben an die Church in Korinth. Und diese Church, ich meine, die hatten, da ist Sünde explodiert sozusagen. Oder die sind nach dem Gottesdienst zu den Tempelprostituierten gegangen. Die haben mit ihren Schwiegereltern geschlafen. Die haben sich gegenseitig vor das weltliche Gericht gezerrt. Also die Korinther. Und Paulus schreibt im Korintherbrief schon auch direkte Sachen, aber Paulus geht nie so hart ins Gericht wie mit den Galatern. Aber bei den Galatern war nicht so offensichtliche Sünde. Aber die Galater sind zurückgegangen ins Gesetz. Und wir sehen, also wir gehen einfach rein, oder? Galater 3, Vers 1. Wir lesen einfach einen Vers nach dem anderen. Hier steht, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? O ihr unverständigen Galater, und ich habe es auch schon am Mittwoch gesagt im Bible Study, dieses Wort unverständig ist natürlich auch mega schön übersetzt worden auf Deutsch. Eigentlich heißt es einfach, o ihr dummen Galater. Oder? Bist du dumm, ey? Das ist eigentlich das, was es heißt. O ihr dummen Galater, wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Also Paulus greift hier zurück auf die Zeit, wo er dahin gekommen ist und das Evangelium gepredigt hat, die Botschaft von Jesus gepredigt hat. Und er sagt, euch ist Jesus Christus wie vor Augen gemalt, wie ein Gemälde, wie ein Künstler hat Paulus da das Gemälde gemalt und er hat einen gekreuzigten Christus gemalt vor die Augen der Galater. Galater und sie haben es alle gesehen. Und jetzt sagt er, wie dumm, oh, ihr dummen Galater. Dumm, ey. Wer hat euch verzaubert? Und ich möchte da jetzt nicht ins Detail hineingehen, aber da geht es auch darum, wer hat, unter was für einen Bann seid ihr gekommen? Und eigentlich sagt Paulus hier, ihr seid verzaubert mit falscher Lehre. Oder wenn man es jetzt in den Worten des Timotheusbriefs und des Thessalonicher Briefs sagen möchte, ist, ihr seid unter eine dämonische Lehre gekommen. Verzaubert, weil Zauberei kommt nie von Gott. Zauberei kommt immer von der anderen Seite. Und ich möchte da jetzt aber nicht ins Detail reingehen. Also, oh ihr dummen Galater, wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dann Vers 2. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Oder für die, die diese Sprache nicht so gut verstehen, habe ich noch extra einen anderen Vers, der es sehr schön zusammenfasst. Also den gleichen Vers, aber aus einer anderen Übersetzung. Hier steht, lasst mich nur dies eine wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Das ist ein bisschen blumiger geschrieben, ein bisschen einfacher verständlich, vor allem für uns jüngere Generation. Also Paulus sagt, oh ihr dummen Galater, wer hat euch verzaubert, denen Jesus Christus vor Augen gemalt wurde? Lasst mich nur dies eine wissen. Also hast du den Heiligen Geist empfangen, bekommen, weil du das Gesetz eingehalten hast oder weil du der Botschaft geglaubt hast? Kommt es aus Glauben oder kommt es aus Werken? Das ist eigentlich hier der Punkt. Kommt es, weil du etwas gemacht hast, weil du etwas eingehalten hast oder kommt es, weil du glaubst? Aus Glauben und Glaube, wie wir alle wissen hier bei uns in der Church, Römer 10, Vers 17, Glaube kommt durch das Hören. Also wenn du eine Botschaft hörst, dann hast du die Möglichkeit, dieser Botschaft zu glauben. Und um das geht es hier, also um das geht es hier im Kern. Also hast du den Heiligen Geist empfangen? Und das ist jetzt erst der Anfang, oder? Der ganzen Predigt sozusagen von Paulus. Hast du den Geist bekommen, weil du das Gesetz angehalten hast? Und jeder von uns weiß, nein, ich habe den Geist nicht bekommen, weil ich irgendetwas dafür gemacht habe, sondern weil ich etwas glaube, weil ich der Botschaft Glauben geschenkt habe. Also, Vers 3. Seid ihr so unverständlich? Seid ihr so dumm? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch aus eigener Kraft vollenden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber ich glaube, wir lesen das und wir denken, für uns ist klar, was hier steht. Und ich kann dir sagen, ich glaube, es ist für uns nicht klar, was hier eigentlich steht. Weil ich glaube, mit diesem Vers hier, das ist das, mit dem ganz, 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 ganz viele Menschen und wahrscheinlich du und ich auch ab und zu, ich sage extra ab und zu, weil du bist ja ein super heiliges Leben, weil wir wollen ja nicht dumm sein, oder? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch aus eigener Kraft vollenden. Und ich glaube, diesen Satz oder ungefähr diesen Satz, den ich hier aufgeschrieben habe, ist das, was ganz, ganz viele gläubige Christen denken. Das ist jetzt keine Wahrheit, aber das ist das, was wir denken. Wir sind durch Gnade errettet. Amen, Halleluja, Jesus ist für uns gestorben. Nun brauchen wir aber das Gesetz, um richtig zu leben. Also wir sagen, Gnade ist schon gut für unsere Errettung, aber wir brauchen ja irgendwelche Richtlinien, wir brauchen ja irgendetwas, an das wir uns halten können, damit wir wissen, wie wir ein richtiges christliches Leben leben. Was ist okay, was ist nicht okay? Darf ich rauchen als Christ, darf ich nicht rauchen als Christ und so weiter und so fort. All diese Dinge, und ich kann dir sagen, das ist etwas, das ist wie in unsere Köpfe hineinzementiert. Das kommt auch aus unserem ganzen Bildungssystem, weil wir wollen ja immer etwas, wenn wir etwas machen, wenn wir gut lernen auf eine Prüfung in der Schule, dann wissen wir, die Chance, dass wir eine gute Note haben, ist viel größer, als wenn wir nichts machen. Also machen wir etwas und für das, was wir etwas machen, werden wir belohnt und wir nehmen diese ganze Haltung, dieses ganze System, so wie Ronny es letztes Mal erklärt hat, mit hinein in unser Glaubensleben und wir denken, es kann doch nicht sein, dass alles nur aus Gnade ist. Wir müssen noch und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein offensichtlicher Satz und wenn du in die Grace Church gehst, dann weißt du, oh, das stimmt natürlich nicht. Aber es kann sein, hör dir die Predigt von Ronny an. Er hat ganz viele so perfide kleine Denkmuster aufgezeigt. Mega, mega spannend. Also wir denken, wir sind durch Gnade errettet. Nun brauchen wir aber das Gesetz, um richtig zu leben, als unseren moralischen Kompass oder sonst irgendetwas. Und es tönt ja dann auch immer so gut. Es tönt ja gut. Oder? Ich meine, die 10 Gebote sind ja nichts Schlechtes. Problem ist, du bist schlecht. Das hören wir natürlich nicht gern. Oder? Weil du kannst die 10 Gebote nicht einhalten. Du kannst die 613 Gebote nicht einhalten. Du kannst die Gebote nicht einhalten. Das heißt nicht, dass die Gebote schlecht sind. Aber ein Mensch, der die Gebote einhalten will, hat ein Problem, weil er es nicht schafft und an sich selber kaputt geht. Also wenn du denkst, du brauchst das Gesetz oder zum Beispiel jetzt nur die 10 Gebote als deinen moralischen Kompass, damit du ein heiliges, damit du ein gutes Leben leben kannst, dann lies einfach nochmal diesen Satz. Seid ihr so dumm? Es ist ziemlich harte Sprache eigentlich. Weil wir denken, ja, es ist edel. Oder das, was wir denken in unseren Köpfen, das ist etwas Gutes. Und dann kommt Paulus und sagt, seid ihr so dumm? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch aus eigener Kraft vollenden. Nachdem ihr mit Gnade angefangen habt, wollt ihr jetzt aus eigener Kraft durch das Gesetz vollenden. Das ist das, was Paulus hier eigentlich sagt. Und was das Coole ist, und das wissen wir hier, es steht, ich habe es, glaube ich, am Mittwoch im Bible Study aus einem Vers genommen, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 6, wer das lesen will. Wir fangen an mit Gnade, wir sind errettet aus Gnade und danach leben wir aus Gnade. Weil der Heilige Geist funktioniert nicht unter dem Gesetz. Sehen wir dann in Kapitel 5. Also, nächster Vers. Ihr habt so große Dinge erlebt, war das alles umsonst, wirklich und wahrhaftig umsonst? Also Paulus hat Angst, dass das Evangelium den Effekt verliert, und es hat den Effekt schon verloren, das sehen wir in diesem Brief, das Evangelium den Effekt verliert, den es am Anfang gehabt hat, weil die haben ganz gut angefangen, die haben im Geist angefangen. Und dann sagt er, ihr habt so große Dinge erlebt, und ich glaube, das ist auch etwas für uns. Wenn du zurückschaust in dein Leben, du hast so viele große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Vers 5, mein Lieblingsvers aus diesem Kapitel. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Also aus meiner Sicht klarer geht es eigentlich nicht. Also überleg doch einmal. Du bist so dumm. Überleg doch einmal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Also warum hat Gott dir seinen Geist gegeben? Warum lässt Gott Wunder unter euch geschehen? Ist es, weil ihr das Gesetz befolgt oder ist es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Und hier, und das ist so interessant, ich liebe ja Griechisch und auch Hebräisch. Und das ganze Neue Testament wurde ja in Griechisch geschrieben. Und was interessant ist, ist, dass Griechisch hat so viel mehr Zeitformen als das Deutsche zum Beispiel. Es gibt so, Timon kann euch das ganz, ganz, bis ins Detail kann er das euch erklären, weil er hat das studiert. Er ist sozusagen fast Professor in Griechisch. Und das, was hier steht, und das ist einfach nur so eine Randnotiz, aber ich finde sie so, so interessant. Das, was hier steht, ist, hier geht es um ein kontinuierliches Wirken des Heiligen Geistes und um kontinuierliche Wunder in diesem Vers. Und Paulus sagt, überleg doch einmal, hat Gott euch den Heiligen Geist, das Wirken, das kontinuierliche Wirken des, jeder von uns will das. Das, was hier steht, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass der Heilige Geist kontinuierlich in uns wirkt. Wir wollen, dass wir, also ich persönlich will das. Ich will kontinuierlich Wunder erleben. Und das ist nicht, weil ich den Wunder hinterher renne oder sonst irgendetwas, aber das ist das, was unser Herz sein sollte. Weil ein Wunder ist ja nicht einfach nur um des Wunders willen ein Wunder. Ein Wunder ist es, wenn ein Mensch von der Dunkelheit ins Licht kommt, wenn ein Mensch von Krankheit zu Gesundheit geht, wenn ein Mensch von einem zerbrochenen Herzen zu einem geheilten Herzen geht, wenn einem Mensch, keine Ahnung, etwas nachwächst und so weiter. All die Dinge, von denen wir lesen, auch in den Evangelien, wo wir uns danach sehnen. Und Paulus schreibt uns hier das absolute Geheimnis, wie wir Wunder kontinuierlich erleben können und wie wir das Wirken des Geistes, was ja zusammengehört logischerweise, weil ohne Heiligen Geist gibt es keine Wunder, das kontinuierliche Wirken des Geistes und nicht nur das Wirken, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, sondern auch die kontinuierliche Leitung in deinem Leben vom Heiligen Geist. Paulus schreibt uns hier das Geheimnis auf und er sagt, überleg doch einmal. Wir lesen es nochmal. Überleg doch einmal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt der Wunder bei euch geschehen? Verstehst du? Er redet von etwas, das haben sie erlebt. Sie haben das Wirken und die Leitung des Heiligen Geistes erlebt. Sie haben Wunder erlebt. Sie haben so große Dinge erlebt. Und Paulus sagt, überlegt doch einmal, warum tut Gott das? Tut er es, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Weil ihr euch beschneiden lässt? Weil ihr diese und diese Tage, Feste einhaltet oder sonst irgendetwas? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt? Gott macht es uns so einfach und trotzdem, wir verkomplizieren es. Und wenn du nicht viele Wunder erlebst, wenn du das Wirken des Heiligen Geistes nicht viel erlebst, dann lies einfach diesen Vers und verurteile dich selber. Ich mache das nicht für dich. Also Galater 3, Vers 6, nächster Vers. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Jetzt kommt auf einmal Abraham ins Spiel. Von 0 auf 100. Wie war es denn bei Abraham? Und ich habe mir hier aufgeschrieben, warum Abraham? Warum kommt Abraham ins Spiel? Und ich glaube, wir machen hier einen ganz, ganz kurzen Exkurs zu Abraham, weil der kommt dann in den nächsten Kapiteln auch noch einmal vor. Also warum redet Paulus hier von Abraham? Er schreibt, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Abraham lebte ziemlich lange, bevor dieser Brief geschrieben wurde. Abraham ist die Hauptfigur im Judentum, ist die Hauptfigur eigentlich für die Israeliten, weil er ihr Stammesvater, ihr Glaubensvater ist. Und Paulus spricht hier ja auch zu Juden, nicht nur zu Juden, aber auch zu Juden oder Leute, die aus dem jüdischen Volk kommen. Und der Eingang ist ein bisschen weiter rechts, ja genau, nein, links, ein bisschen weiter links wieder, links, weißt du, wo links ist? Links, ja genau da. Aber ich glaube, ja, sehr gerne. Das müssen wir dann natürlich rausschneiden. Also wie war es denn bei Abraham? Und Paulus erklärt jetzt einige Dinge, die Abraham betreffen. Und ich glaube, dass es uns persönlich gut tut, wenn wir uns auch mit Abraham beschäftigen, weil sonst verstehen wir gar nicht, warum schreibt Paulus hier etwas von Abraham auf? Was hat das überhaupt mit Abraham zu tun? Und für einen Juden, und deswegen sind diese Statements, die Paulus hier macht, so radikal, auch für den jüdischen Mindset. Wir haben wenn wir nicht Juden sind oder nicht in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, dann haben wir diesen Mindset gar nicht und wir können nur so halb verstehen, was hier eigentlich steht. Aber Paulus, und das lesen wir jetzt, macht einige ganz, ganz krasse Statements. Er redet von Abraham, dass Abraham Gott glaubte und durch diesen Glauben gerechtfertigt wurde. Das war, bevor Jesus auf der Welt war. Das war tausende von Jahren, bevor Jesus auf dieser Welt war. Und Abraham, so wie wir, war durch den Glauben. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dann lesen wir Vers 7, Galater 3, Vers 7. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Nachkommen sind. Es sind die Menschen, die aus Glauben sind. Und ich kann dir sagen, du verstehst es vielleicht nicht, aber dieser Vers, bei jedem Israeliten explodiert das Hirn, wenn er diesen Vers liest. Weil, weißt du, sie glauben, dass sie die Nachkommen Abrahams sind. Warum? Weil sie die physikalischen, wie sagt man dem, die weltlichen, die fleischlichen, die sexuellen. Kinder entstehen, Nachkommen entstehen, weil man etwas macht, weil Mann und Frau etwas macht. Oder? Und Paulus sagt hier, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die aus Glauben sind. Paulus sagt hier, die, die aus Glauben sind, sind in einer engeren Beziehung mit Abraham als die, die eigentlich seine fleischlichen Nachkommen sind, das Volk Israel. Und wenn du Israelit bist und an diesen Jesus glaubst, dann gehörst du auch zu denen. Das ist das, was das hat explosive Kraft. Nur schon dieser Vers. Also daran müsst ihr doch, er redet ja auch zu Juden, daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter oder seine Nachkommen sind. Es sind die Menschen, die aus Glauben sind. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Nationen, also alle Heiden, alle Nichtjuden auch aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Nationen gesegnet werden. So ein abgefahrener, also ich finde es richtig abgefahren. Du musst dir vorstellen, Abraham lebt einige tausend Jahre vor Jesus, das heißt, bevor das Evangelium offensichtlich überhaupt gepredigt wurde. Und hier steht, da es nun die Schrift, also die Heilige Schrift, Gottes Wort, die Bibel, voraussah, dass Gott die Nationen, alle auch die, die nicht Nachkommen sind fleischlicher Art von Abraham, dass Gott auch die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. Also Abraham glaubt das gleiche Evangelium, das wir glauben. Und ich glaube, vor 2 Jahren oder wann war es, war Erich Engler hier und hat eine Predigt gehalten über das Evangelium in den Sternen. Und da geht es genau um das. Abraham, Gott hat dem Abraham die ganze Erlösungsgeschichte schon gezeigt in den Sternen. Und Abraham, das ist auch da, wo Abraham sagt, ich glaube. Und dann sagt Gott, dieser Glaube rechne ich dir als Gerechtigkeit an. Abgefahren, oder? Irgendwie aus meiner Sicht komplett abgefahren. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Nationen auch aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Nationen gesegnet werden. Und wenn du das jetzt liest, diesen letzten Satz, wo ist denn darin genau das Evangelium? Oder? In dir sollen alle Nationen gesegnet werden. Lesen wir einfach weiter. Kontext, Zusammenhang. Vers 9. So werden nun die, welche aus Glauben das Handy still stumm geschalten haben, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also wenn du den gleichen Glauben hast wie Abraham, das ist das, was dieser Satz sagt, dann wirst du durch den Glauben gesegnet. Was für einen Glauben hatte denn Abraham? Er glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also hier geht es um Glaub, dass du durch Glauben gerechtfertigt bist. Und wenn du das glaubst, dann werden die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und hier kommt ja automatisch die Frage auf, wie war denn Abraham gesegnet? Wie war Abraham gesegnet? Was war der Segen Abrahams? Kannst du nachschauen? Also, wenn du wissen willst, wie Gott dich segnen möchte, wir lesen es nachher noch weiter, dann musst du dich mit Abraham beschäftigen und mit den Segnungen, die Gott Abraham gab, damit du weißt, was Gott dir geben möchte. Weißt du, Abraham war kein armer Schlucker. Abraham hatte sehr viel Gold, sehr viel Silber, sehr viele Mägde, Diener, sehr viele Esel, sehr viele Kühe, würde man bei uns vielleicht sagen, sehr viele Autos, keine Ahnung. Und hier in dieser Passage sagt Gott, dass wir durch den Glauben in diesen Segen hineinkommen. Warum ist das Ganze so wichtig? Lesen wir einfach weiter. Vers 10. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also hier kommt ein bisschen harte Kost, oder? Hier steht, alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und das Schlagwort, ich habe es hier extra groß und blau gemacht, um es zu tun. So funktioniert das Gesetz. Das Gesetz ist nicht, weil du glaubst, sondern weil du es einhältst, weil du etwas tust. Also, alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Und ich, also, das ist einfach das, was bei mir abgeht. Wenn du ja das Gesetz liest, dann weißt du zum Beispiel 5. Mose Kapitel 28, dass es Segen und Fluch gibt unter dem Gesetz. Wenn du das Gesetz einhältst, bekommst du den Segen. Wenn du das Gesetz aber nicht einhältst, dann kommst du unter dem Fluch. Und hier sagt Paulus, alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Er sagt nicht, alle, die das Gesetz nicht einhalten, sind unter dem Fluch. Nicht Gesetzesbrecher, sondern die aus Gesetzeswerken. Das ist eine absolut andere Dimension. Die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und dann wieder ein gewaltiger Vers, Vers 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist klar oder ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also ich. Und jetzt Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das musst du dir auf der Zunge zergehen. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern aus Werken. Der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Jetzt haben wir hier ein Problem. Oder das, wir denken ja, wir können es. Das ist unsere menschliche Natur, oder? Einige haben ein bisschen mehr das Gefühl, andere haben ein bisschen weniger das Gefühl. Aber wir haben ja eigentlich das Gefühl, wir können es schaffen, oder? Und dann lesen wir, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und wir denken, ah ja, ich tue das alles. Ich zeige euch mal kurz aus einem anderen Buch aus dem Neuen Testament, wie das Gesetz eigentlich funktioniert. Weil wir denken ja, die 10 Gebote, oder wir denken, ja, ich habe keine anderen Bilder von Gott, ich habe keine Götzen oder keine offensichtlichen Götzen jetzt mal. Ich habe nie die Ehe gebrochen. Ich lüge eigentlich nie. Eigentlich schon. Und wir nehmen natürlich nur die großen Dinge, oder? Ehebruch, gut, abgehakt, ich schaff's. Dann nehmen wir zum Beispiel Vater und Mutter ehren. Das lassen wir dann lieber aus, oder? Wir nehmen nur die großen Dinge. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe keine Ehe gebrochen und so weiter. Und wenn du mal wissen willst, was der Effekt ist vom Gesetz, dann lies einfach die Bergpredigt. Jesus macht uns so klar. Er sagt nur schon, wenn du in deinen Gedanken, hast du es auch schon verfehlt. Und in Jakobus Kapitel 2, ich glaube, Ronny hat es letztes Mal angesprochen, aber nicht vorgelesen. Und ich habe gedacht, lass uns diesen Vers lesen. In Jakobus Brief im Kapitel 2, im Vers 10 steht Folgendes. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Also es ist so krass. Also hier steht, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot, und hier geht es nicht nur um die 10 Gebote, hier geht es um 613 Gebote. Wer gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit all seinen Geboten schuldig. Das heißt, wenn du einmal lügst oder eine Halbwahrheit erzählst, dann hast du alle Gebote gebrochen. Weil das Gesetz ist so konzipiert, dass es nur alles oder nichts gibt. Wenn du lügst, bist du auch ein Ehebrecher in Gottes Augen. Wenn du lügst, dann hast du auch jemanden umgebracht. Wenn du lügst, hast du auch Götzenbilder. Wenn du lügst, wenn du deine Eltern nicht ehrst, das ist viel einfacher für uns Junge. Was heißt denn das genau? Wenn du deine Eltern nicht ehrst, dann bist du auch ein Ehebrecher. Und so weiter und so fort. Also es ist extrem hart. Es ist so krass. Du kannst alle Gebote einhalten und irgendwann in deinem Leben eins nicht einhalten und Gott sagt, du hast alle nicht eingehalten. Und auf der anderen Seite, du kannst ein richtiges Ding tun, an den Glauben, der das ganze Gesetz eingehalten hat, erfüllt hat, und du bist für immer gerechtfertigt. Also so abgefahren. Also du mal unter dem Gesetz, wenn du einen Fehler machst, bist du raus. Unter Gnade, wenn du etwas Richtiges machst, nämlich Glauben an den, der alles erledigt hat für dich, dann bist du für immer drin. Und du kannst nicht, also ich könnte komplett ausflippen. Also wir haben gelesen, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Und dann lesen wir an einer anderen Stelle in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 23, hier steht Folgendes. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das sagt Gott. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Sagt hier Paulus, das Gesetz in sich ist Sünde? Nein. Er sagt, jeder, der das Gesetz einhalten will, kommt unter die Sünde. Deswegen brauchen wir einen Erlöser. Ist so gut. Oder es tönt schlecht, aber es tönt nur schlecht, wenn du einen Mindset hast, dass du alles erfüllen musst. Aber es tönt so gut, wenn du an Jesus glaubst, weil du dann ein größeres Bild davon hast, von was du alles erlöst worden bist, warum du überhaupt einen Erlöser brauchst. Warum? Weil das Gesetz ist nicht aus Glauben. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und Jesus hat dich losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Oh, da sind wir ja noch gar nicht. Entschuldigung. Also das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So ein gewaltiger Vers. Also wenn du unter dem Gesetz bist, dann bist du unter einem Fluch. Das Gesetz ist nicht aus Glauben. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und Sünde bedeutet, du bist unter einer anderen Herrschaft. Du bist unter der Herrschaft der Sünde. Du bist unter einem Fluch. Und jetzt hier, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Nicht indem er den Fluch einfach unter den Teppich gekehrt hat, sondern indem er selber zum Fluch geworden ist. Das ist etwas Unvorstellbares. Jesus, der nie Sünde begangen hat, der nie einen Fehler gemacht hat, hat jeden einzelnen Fluch, der das Gesetz mit sich bringt, auf sich, hat es nicht einfach nur auf sich tönt, so wie er hat es aufgeladen wie einen Rucksack und hat es weggeschissen. Nein, er hat es in sich genommen. Er ist ein Fluch geworden und hat diesen Fluch absorbiert. Und am Schluss hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist so gewaltig. Jeden Fluch. Und ich möchte es hier auch sagen, wir haben es die letzten paar Male immer wieder gesagt, auch jeder Generationenfluch. Jeden Fluch. Du kannst nicht zu Gott gehen und sagen, oh, danke, dass Jesus uns losgekauft hat vom Fluch des Gesetzes, aber da hinten bei mir in der Generationenlinie, da hat er anscheinend noch einen Fluch vergessen. Vergiss es, du hast nicht ein Fluchproblem, du hast ein Glaubensproblem. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt und wem es aufgefallen ist, der Satz ist ja noch nicht fertig, damit der Segen Abrahams zu den Nationen komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Ein gewaltiger Vers nach dem anderen. Also Jesus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, nicht einfach aus Spaß, sondern damit etwas passieren kann. Und hier steht, damit der Segen Abrahams zu den Nationen komme in Christus Jesus. Also ich stelle mir das immer so vor, Jesus hat den ganzen Segen in sich sozusagen contained, wie sagt man dem, bewahrt den ganzen Segen auf. Und in dem Moment, in dem du an Jesus Christus anfängst zu glauben, hast du Zugriff auf den ganzen Segen, den es überhaupt nur gibt. Und das Coole ist, du hast Zugriff auf den Segen Abrahams. Und ich meine, auch das für ein israelisches Mindset ist das einfach nur mind-blowing. Weil auf einmal haben alle anderen, nicht durch Generationenlinien, nicht durch irgendwie, dass sie Nachkommen sind, aus menschlicher Sicht, sondern weil sie glauben, haben sie Zugang zu dem Segen Abrahams. Und weißt du, Abraham ist so eine hohe Persönlichkeit. Wir haben vorher schon angeschaut, was ist denn überhaupt der Segen Abrahams? Und habe gedacht, wir lesen hier einfach weiter. Galater 3, Vers 5. Wir waren jetzt bei Vers 14, jetzt Vers 15. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Ist logisch, oder? Paulus sagt, ich rede jetzt mal einfach auf menschlicher Ebene. Liebe Geschwister, oder? Also wenn jemand ein Testament aufsetzt und dieses Testament in Kraft setzt, dann kannst du im Nachhinein nichts mehr ändern. Warum ist das wichtig? Nächster Vers, Vers 16. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Und jetzt kommt Paulus. Übrigens sagt Gott nicht und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Jesus Christus. Also Paulus sagt, hey, ihr habt hier diese Stelle im Alten Testament falsch verstanden, weil ihr denkt, ihr seid die Nachkommen in Mehrzahl. Aber das Wort, das hier verwendet wird im Hebräischen, ist nicht in Mehrzahl geschrieben, sondern in Einzahl, damit es nicht viele Nachkommen sind, sondern nur ein Nachkomme, Jesus Christus. Und wenn du an diesen glaubst, dann bist du automatisch ein Nachkomme. Also das ist absolut abgefahren. Warum ist es so abgefahren? Weil Paulus hier argumentiert um einen einzigen Buchstaben, der dieses Wort Mehrzahl oder Einzahl macht. Also ich persönlich, vielleicht auch, weil ich es liebe, die Bibel zu studieren, aber das ist doch einfach nur abgefahren. Paulus argumentiert hier über einen einzigen Buchstaben. Und er macht einen riesigen Punkt wegen einem einzigen Buchstaben, der in der Bibel vorkommt. Und jetzt kannst du mal sehen, wie wichtig Gott sein Wort ist. Sein wahrheitsgetreues Wort. Lena war ein bisschen lang im Lesehaus. Also wir lesen noch mal kurz Galater 3, Vers 16, währenddem die Band schon langsam nach vorne kommt. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Das Gesetz ist erst 430 Jahre später entstanden. Dieses Gesetz kann den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Verheißung aufheben. Also ich weiß, euch geht es nicht so, aber ich könnte ausflippen. Abraham hat 430 Jahre vor dem Gesetz gelebt. Und weißt du, wie nahe er bei Gott war? Wie nahe sie zusammen waren? Gott hat gesagt, Abraham ist mein Freund. War es, weil er das Gesetz eingehalten hat? Oh nein, das Gesetz gab es ja erst 430 Jahre später. War es, weil er einen super cleanen, super heiligen Lebensstil hatte? Nein. Er hat mehrere Male gelogen. Warum war es? Weil Abraham geglaubt hat. Und durch diesen Glauben ein Bund geschlossen wurde zwischen Abraham und seinen Nachkommen, nicht Nachkommen in Mehrzahl, und seinem Nachkommen und Gott. Nur schon hier sehen wir, der Bund mit Abraham ist ein Bild für den Bund, den Gott mit seinem eigenen Sohn geschlossen hat. Stellvertretend für die ganze Menschheit. Damit wir nicht aus diesem Bund rausfliegen können. Und dieser Bund ist immer noch rechtskräftig, den Gott mit Abraham gemacht hat. Das ist doch abgefahren. Dieser Bund ist tausende von Jahren alt und er ist immer noch rechtskräftig. Er hat das ganze Gesetz überdauert. Und Paulus sagt, hey, wenn du jetzt an diesen Jesus glaubst, dann kommt der Segen Abrahams, der vor dem Gesetz war, in dein Leben hinein. So gewaltig. Also wir sind so gesegnet, wir sind so begünstigt und Paulus macht uns das hier klar. Er malt das Bild von diesem Jesus noch einmal neu für diese Galater. Und nicht nur für diese Galater, sondern auch für uns. Und ich persönlich glaube, es gibt fast kein genialeres Schriftstück als diesen Galaterbrief im Neuen Testament, weil Paulus macht hier einen Punkt. Weißt du, Paulus war nicht einfach ein Schwätzer. Paulus hat nicht Blabla gemacht. Nein, Paulus hat Gottes Wort genommen und ein Statement nach dem anderen nicht nur einfach rausgehauen, er hat bewiesen, dass es stimmt. Er hat bewiesen, dass es stimmt. Und einfach nur genial. Also lasst uns in den Worship kommen. Ich warte immer noch, bis die Band endlich hier neben mir steht und ich mich gut fühle. Hey, lasst uns aufstehen zusammen. Lasst uns Gott anbeten für den, der er ist. So gewaltig, so gewaltig. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.